Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute das Radio täglich neu erfinden. Im Archiv von Radio Z findet sich der folgende Beitrag aus dem Jahre 1999. Eine unvollständige Geschichte der freien Radios. Stoffwechselmoderatorin Gigi Schmidt stellt die handelnden Personen vor.
Man befürchtete immer, es ist alles kommunistisch.
Zeitzeugen und Mitglieder der Arbeiterradioclubs aus den 20er Jahren.
Zum Beispiel jetzt heute nochmal anhören würde, glaube ich, würde man vermutlich sagen, dass man 90% von den Sachen, wenn nicht sogar 95%, wahrscheinlich über Flugblätter hätte verbreiten können.
Frank und Herbert, Frequenzpiraten beim Erlanger Sender Querfunk.
Wir waren ziemlich lustig und wir haben auch ziemlich vieles Neues ausprobiert, was im Radio gemacht werden könnte, halt in Ansätzen, ja.
Ursi Irschenbacher vom Radio Grünes Fessenheim, des späteren Radio Dreieckland mit Sitz in Freiburg.
Für mich war es einfach einzigartig, das habe ich so nie wiedergefunden.
Wiedergefunden hat sie das so nicht, die Ina Kraus, Äthertäterin bei Radio Z von 1987 bis 91 und sie ist heute Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Zu hören in unserer Sendung sind außerdem Wolfgang Schlicht, die Moderatorin dieser Sendung, eine Redakteurin der Z-Sendung Hypertext und viele, viele andere, die an der Geschichte der freien Radios mitgeschrieben haben. Am Anfang war das Wort, so beginnt zwar die Genesis des Alten Testamentes. Der erste Satz in der Geschichte der freien Radios muss allerdings anders lauten. Am Anfang war die Tat. Wir bitten den Arbeiter-Radio-Club um Erläuterung.
Wenn das so weitergegangen wäre, wäre es der Bourgeoisie schwer gefallen, den Rundfunk so in die Hand zu bekommen. Aber sie hatten dann das Geld und die Mittel. Aber es war den proletarischen Massen und der Arbeiterklasse durchaus üblich, ausgehend von diesen Anfängen, den Rundfunk als Medium für sich zu entwickeln.
Am 4. Juni 1977, ein wichtiges Datum in der Geschichte der freien Radios, geht Radio Werte Fessenheim erstmals auf Sendung. Öffentlich angekündigt mit einem kleinen, leistungsschwachen Sender und einer Antenne, die symbolträchtig auf einem Strommast der französischen Elektrizitätsgesellschaft EDF bei Heiteren im Elsass installiert worden war. Seit Wochen hatten UmweltschützerInnen das Gelände um den Strommast besetzt, um zu verhindern, dass das jahrelang bekämpfte Atomkraftwerk im nahen Fessenheim erstmals Atomstrom in Richtung Paris liefert. Der Kampf gegen Fessenheim blieb schließlich erfolglos, aber die AtomkraftgegnerInnen von dies und jenseits des Rheins erkannten in diesen Wochen, dass ein Radiosender ein äußerst praktisches Mittel zur Verbreitung von Informationen ist. 15 Minuten pro Woche sendet von da an Radio Werte Informationen aus der Ökologiebewegung aus, auf Französisch, Deutsch und Alemannisch. Doch das Radio blieb nicht lange unbehelligt, bald machten Post und Polizei Jagd auf das unbequeme Medium. Aber die Anschaffung neuer Sender, die abwechselnd an verschiedenen Orten eingesetzt werden, können das Risiko, erwischt zu werden, gering halten. So entwickelt sich Radio Grünes Fessenheim weiter. Aus einem Radio der Ökologiebewegung wird ein Radio, das auch in anderen Bereichen für Gegenöffentlichkeit sorgt. Zum Beispiel anlässlich einer Fabrikbesetzung im Elsass, über die live berichtet wird. Schon 1979 bildet sich auch eine eigene badische Redaktion in Freiburg, die auf der Frequenz von Radio Werte eigene Sendungen ausstrahlt.
Damals war es wirklich so, wenn jemand erzählt hat, dass Atomkraft gefährlich sei oder dass wir das halt nicht wollen, dann warst du schon sehr Außenseiterin dieser Gesellschaft, weil eher den Steinzeitmenschen zuzurechnen als einer modernen Gesellschaft. Und es war wirklich so, dass solche Informationen in den öffentlichen Medien einfach überhaupt nicht vorkamen. Das führte dann auch dazu, dass diese Radiosendungen einen relativ großen Erfolg hatten. Also es war tatsächlich so, dass die Leute hier in der Region, in diesem Dreikland, egal ob auf Schweizer, französischen oder deutschen Seite, wirklich diesen Sender gesucht haben, ob schon man ja nie garantieren konnte, auf welcher Frequenz die Sendungen gerade ausgestrahlt werden, weil man ja immer suchen musste, wie es gerade am besten geht.
Wenn er immer noch beim Frühstück sitzt, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass er euch aufmacht, es bleibt dabei. Das sind unsere ersten und letzten Informationen heute Morgen von der Demoleitung. Alles ist ruhig um die Firma Litefrom, also nach wie vor bleibt es beim Treffpunkt 6 Uhr.
Ketten, die aufgebrochen werden, halt dann seitlich schließen oder so, aber auf jeden Fall keine Einzelleute wegrennen. Wir wollen versuchen.
Ja, also es wurde auch Radio gemacht, direkt auch zum Beispiel zu Demonstrationen und aus Demonstrationen heraus. Also das Radio hatte zum Teil natürlich auch solche Funktionen wie die Möglichkeit der Kommunikation während einer Aktion, die Möglichkeit zu verbessern.
Für alle, die sich jetzt bei Radio Wendland eingeschaltet haben, wir sind also hier auf dem Platz von der Kultstätte 1004 in der Freien Republik Wendland, sind wahrscheinlich schätzungsweise etwa 2000 Leute.
Das Radio soll nicht nur in die soziale Bewegung hinein, sondern auch aus der Bewegung heraussenden. Wo das gelingt, und es gelingt nicht immer, entsteht ein neues, unmittelbares Hörgefühl. Radio Wendland 1979.
Jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn ihr uns hört, da oben auf dem Turm, könnt ihr mal winken, damit... Oh Mensch, das ist ja wunderbar. Ach, ist das ein schönes Gefühl. Ja. Die hören uns, dann hören sie uns auch. Wollen wir noch irgendwelche Grüße an Bekannte und
so? Josefa und Jockel.
Ja, von Rebecca, mit ganz lieben Grüßen.
Also ich grüße auch noch meine Freunde von Radio Fessenheim, die das alles aufzeichnen, weil das nämlich nächste Woche gesendet wird.
Wir versuchen jetzt hier so lange zu senden und zu erzählen, was los ist, ne? Aber das scheint jetzt hier massiv loszugehen.
Das sieht so aus. Und das Radio hat natürlich ganz sicher auch solche Gelegenheiten genutzt, Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, die irgendetwas vorbereitet haben, zu befördern und da auch irgendwie durch Diskussionen, die so öffentlich stattfinden, natürlich auch Einfluss zu nehmen, beziehungsweise das alleine hat natürlich gemacht, dass man sich über viele Sachen andere Gedanken auch gemacht hat.
Und auf den Sender stumm zu kriegen. Geht die Abräumaktion weiter, die nähern sich immer mehr hier dieser Mitte, ne? Ich bin jetzt dabei, hier ein Loch zu graben, wo ich dann das Mikrofon verstecken werde, wenn wir nicht mehr weiter senden können. Radiofreies Wendland bricht jetzt die Sendung ab. Wir werden jetzt in wenigen Minuten sicherlich abgeräumt werden. Wir müssen uns noch ein bisschen verstecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Kampf geht weiter.
Die Zeit der Hausbesetzungen. Eine der Hochburgen ist Freiburg. Nürnberg steht in einer Hitliste der Taz immerhin an 7. Stelle. Nach der Räumung besetzter Häuser in Freiburg wird die Stadt durch die Polizei quasi in den Belagerungszustand versetzt. Wieder ist es Radio Fessenheim, das die Gegenöffentlichkeit herstellen kann, berichtet, was bürgerliche Medien verschweigen und Solidarität für die AktivistInnen mobilisiert. Aus Radio Fessenheim wird bald Radio Dreieckland. Auch in Erlangen besetzen Piratinnen den Äther. Querfunk.
Was wir denn als Standardausrüstung hatten, so in der Hochzeit, das waren ein Autokassettenrekorder mit einer Motorradbatterie und eine kleine Platine. Das Ganze war in einem Vogelnistkasten eingebaut und mit einer Antenne versehen. Und in der Regel wurde es irgendwo um Erlangen rum im Wald auf einem hohen Baum platziert. Und am Anfang sind die halt mit Hundertschaften ausgeschwärmt. Es war wirklich zum Teil Ausnahmezustand. Irgendwo am Hetzles oder an solchen Ausflugszielen wurden denn ganze Exkursionen von Geologie Studenten inklusive Prof eingekesselt und ahnungslose Autofahrer kontrolliert. Das war wirklich unvorstellbar, weil sie am Anfang überhaupt nicht wussten, was auch technisch da ist, bis sie den ersten Sender hatten.
45 Minuten dauert die längste Sendung des Erlanger Querfunk und dies, weil die Sendeanlage geopfert wird. Für umfassende Informationen reichen die kurzen Gastspiele der Piratinnen im Äther nie aus. Das macht auch den Kollegen in Baden zu schaffen. Nach 4 Jahren Vagabundendasein sorgt der Machtwechsel in Frankreich dafür, dass Radio Dreieckland von einem festen Studio aus senden kann.
Also da war es so, dass der Mitterrand bei seiner Präsidentschaftswahl hatte er selber einen kleinen Piratensender betrieben in der Nähe von Paris, eben um seine Wahl zum Staatspräsidenten, also um die zu gewinnen. Und kaum war er dann Präsident, wäre er angeklagt worden, wegen eben, weil er ein illegales Radio betrieben hat. Und er hat dann im Zuge dieser Situation natürlich auch, er hat dieses Radio natürlich auch betrieben, weil er für freie Radios war, wurden dann die freien Radios in Frankreich legalisiert und Radio Dreieckland konnte dann in Colmar, in Mulhouse und in Saint-Louis, also an 3 verschiedenen Orten, konnte dann dort ein Studio machen.
Ein fester Telefonanschluss im Studio macht es den Radio Dreieckland-Hörerinnen möglich, sich jetzt aktiv an der Sendeplanung und Produktion zu beteiligen und sich während der Sendungen per Telefon einzumischen. Solche relativ gesicherten Strukturen machen es natürlich möglich, den Bekanntheitsgrad und damit den Unterstützungsgrad des Radios auszuweiten. Wie sieht es da bei den Macherinnen in Erlangen aus? Gibt es überhaupt Menschen, die sich die Mühe machen, rechtzeitig ein Programm einzuschalten, das pro Woche nur 3 Minuten zu hören ist? Die Antwort ist ja, es gibt sie.
Es ging immer um diese Verfolgungsgeschichte, das fanden alle ganz klasse, dass da Leute was machen und massiv verfolgt werden und nicht erwischt werden. Das fanden alle klasse, bis zur Abendzeitung, bis zur Frankfurter Rundschau. Die Republik war begeistert, vor allem diese Gemischtwarenseiten in den Zeitungen. Aus aller Welt, oder wie das immer heißt. Aber so die Resonanz, die wir mitgekriegt haben, das war dann letztendlich auch aus dem engeren Umfeld.
Und das war halt eben auf der einen Seite am Anfang natürlich immer ganz, ganz nett, wenn man dann auf dem Balkon gesessen ist und praktisch dann gesehen hat, wie der Hubschrauber jetzt kam. Aha, es war kurz vor 18 Uhr, jetzt ging gleich die Sendung los. Ja. Und dann flog er halt eben in Richtung von dem ersten Sender und dann hat der halt abgeschaltet und ist dann ein bisschen kurz gestanden und dann flog er halt eben quer rüber zu dem anderen Sender oder sowas halt und dann konnte man sich das eben anschauen. Das war ja dann eben auch ganz witzig. Und das verstieg sich dann halt eben bis dahin, dass halt eben der Hubmann, also der Staatsanwalt, der da die Ermittlungen geleitet hat, dann praktisch in der Zeitung verkünden ließ, dass auch das Hören dieses Senders strafbar wäre und also zur Einziehung des Rundfunkgerätes führen würde, wenn man
Geldstrafen bis zu mehreren tausend Mark.
Ja, ja.
Erlanger Piratensender hat wie die meisten anderen solcher Versuche, den Äther zu erobern, nur eine kurze Lebenszeit. Zu massiv ist die Verfolgung durch den Staat, zu schwer ist es, Strukturen zu schaffen, die den Stoffwechsel mit den sozialen Bewegungen ermöglichen. Und wenn diesen Bewegungen der Arm lahm wird, fällt es schwer, für eine 3-minütige Botschaft die Rache der Justiz herauszufordern.
Letztlich geschnappt haben sie uns seitdem darüber.
Das war eine technische Panne. Ich habe schon gesagt, es war ein Autokassettenrekorder und der hat normalerweise eine Endabschaltung. Mit dieser Endabschaltung wurde auch der Sender abgeschaltet, konnte nicht mehr gepeilt worden. Bei diesem Sender hat die Endabschaltung nicht funktioniert, er hat immer weiter gesendet, bis die Batterie leer war, konnte also genau lokalisiert werden und die haben sich halt mehrere Tage dort auf die Lauer gelegt in dem Wald. 3 Leute wurden praktisch im Wald mit vorgehaltener Waffe verhaftet und 2 weitere wurden denn bei einer Hausdurchsuchung?
Hausdurchsuchung halt praktisch in den entsprechenden Wohnungen und da wurden halt dann in einer Wohnung Material gefunden, in der anderen wurde jemand unter Druck gesetzt und und dann ging es halt eben seinen Gang. Die Kalkulation aus Risiko und dem, was man damit bewirken konnte, einfach nicht mehr auf.
Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Querfunk, die Funkstörung aus der Erbsendose oder aus dem Listkasten oder aus dem Feuermelder oder dem Briefkasten oder der Kloschüssel, wer weiß das schon so genau. Wir wollen hiermit entschieden dem Gerücht entgegentreten, der Querfunk wäre ausgehoben und tot. Es trifft nicht zu, dass die vor eineinhalb Wochen verhafteten Leute den Querfunk repräsentieren. Denn wir sind viele Menschen, dicke und dünne, große und kleine, Männer und Frauen. Der Zusammenhang ist andersrum. Wir erklären uns solidarisch, weil wir es nicht zulassen können, dass die fünf stellvertretend für uns und stellvertretend für die ganze Bewegung der freien Radios verurteilt werden. Wir fordern auch euch alle auf, euch mit den Leuten, die Hubmann sich da herausgegriffen hat, zu solidarisieren. Hubmann hat uns mittlerweile ziemlich viel von unserer Ausrüstung entwendet. Wie es konkret weitergehen soll, wissen wir im Augenblick selber noch nicht so genau. Lust und Mut zum Weitermachen sind zwar ungebrochen, doch es wird sicher eine Weile dauern, bis wir technisch wieder aktionsfähig sind. Eure Unterstützung in dieser, wie auch vor allem in finanzieller Hinsicht, ist uns natürlich nach wie vor höchst willkommen. Die nächste Sendung wird auf jeden Fall rechtzeitig angekündigt. Freiheit für alle Erbsendosen.
Als 1984 klar wird, dass im Zuge der Wirtschaftsliberalisierung die Zulassung privater Radios kurz bevorsteht, gründet sich in Nürnberg eine Initiative, um der Kommerzialisierung das Radio von unten als Alternative gegenüberzustellen. In Freiburg wird zu dieser Zeit von der CDU ein Pilotprojekt gestartet, das Stadtradio. Radio Dreieckland boykottiert dies allerdings und stellt im Gegenzug einen eigenen Lizenzantrag. Der wird aber, wie auch ein weiterer Antrag ein Jahr später, abgelehnt. Die CDU-Regierung will sich wohl kein Kuckucksei ins Nest legen lassen. So greift Radio Dreieckland im April 85 zur Selbsthilfe. Die Frequenz wird einfach besetzt. Gesendet wird aus zwei Studios mitten aus Freiburg.
Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden ab jetzt auf
Radio Dreieckland. Die Bulle habe jetzt das Gelände angegriffen. Wir sind genug Leute, vielleicht vorherrscht passiver Widerstand. Kommt hierher, schnell, verteidigt Radio Dreieckland. Der Sender kann jetzt nur auf Studio 2 weitersenden. Ja? Puls gibt es weiter durch, ich bin gerade noch ans Telefon.
Hier ist das zweite Studio von Radio Dreieckland aus Freiburg. Wir senden weiter auf 101,7 MHz. Die Frequenz haben wir noch, obwohl wir nicht mehr wissen, was im Moment sich konkret abspielt in der Greta-Fabrik im Hauptstudio, aus dem wir heute am sechsten Tag aus Freiburg senden wollten. Wenn ihr irgendwie könnt, dann geht noch dahin. Ich höre jetzt gerade das Telefon.
Also es ist jetzt so, ich war gerade vorne am Haupttor und es kommen immer noch weitere Bullen. Es ist gerade so eine Sondereinheit gekommen mit allen möglichen Gerätschaften, Leitern, Äxten, Motorsägen und so weiter. Also die wollen wohl das Gelände da auch ganz gehörig auseinandernehmen.
Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden aus unserem Studio 2 in Freiburg. Ich muss jetzt darüber berichten, dass gerade ein großer Polizeieinsatz hier stattfindet bei Studio 1 auf dem Greta-Gelände. Mit einer unheimlichen Brutalität versuchen die Bullen, Leute von uns festzunehmen, schlagen und prügeln einfach so auf sie los. Wir versuchen weiter den Sender zu schützen und ihn zu retten. Alle die Leute, die noch nicht da sind, sollen sofort hierher kommen. Wir müssen dafür kämpfen, dass diese Stimme nicht untergeht. Und das sind nicht unsere letzten Worte.
Die Studios werden geräumt, es gibt Verhaftungen und Anklagen. Aber Dreieckland hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Zu massiv die Unterstützung, zu heftig der Protest. Tausende gehen auf die Straßen, 12.000 Menschen fordern mit ihrer Unterschrift eine Frequenz für unser Radio. Und das freie Radio sendet weiter und weiter. Und es sendet aus Freiburg. We'll be right back.
Ende 1984 wird in Nürnberg die Rundfunkaktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen e.V. gegründet. Mitte 87 kursieren in den Nürnberger Kneipen und Studentenwohnheimen Flugblätter, Format DIN A4, mit mehr als einem Dutzend großer Zs drauf. Z wie Zoff, Z wie Zorro. Einige Monate später nimmt dieses Z Gestalt an, erhält die Form des alternativen Radiosenders, der am 1. Dezember 87 zum ersten Mal auf Sendung geht. Vorausgegangen ist ein schwieriger Prozess der Sendelizenzerteilung, der zunächst einmal eine vorläufige Sendegenehmigung als Ergebnis hat. Kaum hat Radio Z als einziger alternativer Radiosender in Bayern die ersten Monate im Äther absolviert, verweigert der Medienrat in München die endgültige Genehmigung und verbietet dem Projekt weiter zu senden. Radio Z geht vors Verwaltungsgericht und bekommt schließlich im April 88 die Lizenz für den weiteren Sendebetrieb. Die Frequenz 95,8 MHz UKW teilt sich Radio Z zu dem Zeitpunkt mit CMS Radio und Radio 5 sowie einigen kleineren Anbietern, die vorwiegend am Wochenende senden. Im Juli 1988 meldet CMS Radio Konkurs an. Knapp ein Jahr später wird die Sendezeit von Radio Z von bis dato 3 auf nunmehr 8 Stunden täglich erweitert.
Also es waren einfach unheimlich viele Leute da am Anfang und natürlich ging das drunter und drüber und das war auch chaotisch und zum Teil wussten wir 2 Stunden vorher nicht, was wir dann in 2 Stunden machen werden. Insofern war es schon chaotisch, aber das war auch schön, also es war auch ganz einfach lebendig und es waren viele Leute dabei und es hatten einfach auch viele Leute Lust, was zu machen und insofern war das, denke ich, ein ganz kreativer Haufen.
Nach massivem Druck durch die Unterstützerinnen ist auch in Freiburg der Kampf um die Legalisierung erfolgreich. 1987 erhält Radio Dreieckland die Lizenz zu senden. Die Geschichten in Nürnberg und Freiburg gleichen sich. Zunächst darf Dreieckland nur geringe Zeit auf 2 verschiedenen Frequenzen verteilt ausstrahlen. Der Gerichtsweg wird beschritten. Als ein Mitbewerber, der Badische Verlag, mitteilt, dass er seine Lizenz zurückgibt, scheint das freie Radio seinem Ziel greifbar nahe. Doch erst nach langem Streit mit der Lizenzbehörde bekommt der Freiburger Sender eine eigene Welle. Heute sendet Radio Dreieckland als einziges freies Radio der BRD 24 Stunden täglich. Mit der Legalisierung und der Überwindung anfänglicher Schwierigkeiten kehrt der normale Alltag ein. Normal? Normal sind freie Radios nie, sonst wären sie keine.
Eine Geschichte, an der ich ja auch mit maßgeblich beteiligt war, also an Weihnachten war das, als wir gespielt haben, dass wir überfallen werden von einem Kommando, das fordert, dass wir Weihnachtslieder singen und schöne Dinge deutschen Einheit sagen und verbreiten. Das war irgendwie kurz nach dem Mauerfall. Und dann tatsächlich das so rübergekommen ist, dass die Leute dachten, wir werden tatsächlich überfallen, obwohl es aus unserer Sicht vollkommen übertrieben und leicht erkennbar eine Satire war.
Ja, Hörerinnen und Hörer von Radio Z, die Redaktionen sind Gefangene des Kommandos 24. Dezember. Man zeigt sich wenig...
Nimm doch bitte von der Kiste die Pistole weg.
Wenig kooperationsbereit und auch wenig gesprächsbereit. Ich möchte ganz dringend bitten, dass unsere Geschäftsführerin und unser Vorstand Renate Schor hier anruft, denn mit uns wollen die Besetzer nicht verhandeln.
Also, wenn die Renate uns zuhört, also
bitte
vorbeikommen oder anrufen, damit wir hier eben die Verhandlungen führen können.
Ich hab gesagt, die Blonde redet, habe ich gesagt. Du bist leise. Das ist ja alles also gesagt,
wenn,
oder?
Wenn ich kurz was sagen darf, also
wir müssen gar nichts kurz sagen. Jetzt fängt die an zu lesen.
Ja, fertig. Ja, wir müssen jetzt Werbung machen.
Eine Forderung haben wir mal. Wir müssen einfach jetzt Werbung machen, bitte.
Was, Werbung?
Bitte.
Ja, also haben wir Verträge, die wir einhalten müssen.
Aus dokumentarischen Zwecken, die Blonde redet, ein Auszug aus der Sendung damals vom 24. Dezember. Weiter mit der damaligen Redakteurin auch von Radio Z, Ina Kraus.
Was gibt's aus dieser Zeit, was du für dich für heute mitgenommen hast, wo du sagst, irgendwie, damit kann ich auch heute noch was anfangen in meinem Job? Ist das eine doofe Frage?
Nö, die ist nicht doof. Also für mich hat das ganz wesentlich beeinflusst, diese Zeit bei Radio Z. Und Es ist auch so, dass ich mich zum Teil noch nach diesem Haufen sehne. Und also für mich war es einfach einzigartig, das habe ich so nie wiedergefunden, dass man halt so zusammen an einer Geschichte arbeitet und dass das so offen und lebendig ist und dass man nicht so genau vorhersehen kann, was da übers Programm läuft und dass das halt einfach sicherlich manchmal seine Härten für die Hörer hatte und sicherlich auch immer noch hat, aber für mich war das irgendwie einfach eine politische Prägung auch, das Ganze. Also im Vergleich zu anderen Kollegen würde ich mal sagen, bin ich schon wesentlich, denke ich, viel politischer und denke ich auch ganz anders. Und das ist, hat Radio Z irgendwie schon einen wesentlichen Anteil dabei gehabt.
Nun mal Hand aufs Herz, was hat denn mehr Spaß gemacht, das legale oder das illegale Senden?
Naja, weißt du, dass du das gerade mich fragst? Als wir noch aus Colmar und auch aus Freiburg gesendet haben, hatte ich ganz viele Ideen, wie man das Radio jetzt wirklich neu erfinden kann. Und ich habe mich immer wahnsinnig gesehnt danach, ein bisschen bessere Bedingungen zu haben, nicht mehr so weit fahren zu müssen oder eben nicht immer damit rechnen zu müssen, dass wir gleich aufgeräumt oder weggeräumt werden. Ziemlich lustig und wir haben auch ziemlich vieles Neues ausprobiert, was im Radio gemacht werden könnte, halt in Ansätzen, ja. Und danach, während dem legalen Betrieb, ist dann doch sehr viel davon verloren gegangen, weil es eben so viele pragmatische Sachen zu erledigen gab. Und wenn ich heute das Radioprogramm höre, dann höre ich sehr wenig von diesen vielen Vorstellungen und was wir so hatten. Wir wollen wirklich versuchen, dass Radio etwas ganz anderes ist, was es bisher überhaupt war.
Soweit unser Beitrag aus dem Jahr 1999. Das freie Radio ist auch heute noch innovativ, kritisch, subversiv. Ökonomisch kämpft es stets ums Überleben. Als sozialer Knotenpunkt für politisch und kulturell Aktive, im Kampf gegen Ungleichheit und Ausgrenzung, als Ausgangspunkt neuer Ideen, als Modell für demokratischere Medien ist es ungeschlagen. In den 1990er Jahren entstehen zahlreiche freie Radios. Der Bundesverband Freier Radios gründet sich 1993. Heute hat er mehr als 30 Mitgliedssender. Ein reger Austausch von Sendungen wurde zunächst mit Audiokassetten betrieben. Seit 2001, Jahre bevor öffentlich-rechtliche Sender mit Mediatheken online gingen, wird der Austausch über das Internetportal Freie Radios.net betrieben. Ein von der Künstlergruppe Liegner entworfenes Radioballett als Protest- und Kunstform bringt 2002 der Hamburger Sender FSK in den Äther. 2004 wird das Community Media Forum Europe als europäische Plattform von freien Radios gegründet. 2006 veranstaltet Radio Korax in Halle erstmals die Radiorevolten, ein internationales Festival, das sich vor allem mit den Interventionsmöglichkeiten des Radios befasst. 2011 übertragen bundesweit freie Radios in Kooperation Live-Reportagen von den Protesten gegen die Castortransporte. Mit Musik von David Chestai, Art of Escapism, Forget the Whale, Brassmatas, Springtide und Fischfang. Für die Archivaufnahmen über Radio Grünes Fessenheim und Radio Dreieckland danken wir der Medienwerkstatt Freiburg, die uns 1999 ihren Videofilm zur Verfügung stellt.